passt gut hier zu dem Wetter heute. Ich hatte vorhin einen Gedanken, bei dem Gott näher zu kommen oder näher bei ihm zu sein. Und da habe ich gedacht an so einen Spruch, Gott rückt mir auf die Pelle. Und da dachte ich, das ist ja schrecklich. Gott rückt mir auf die Pelle. Und dann dachte ich, was ist denn noch näher als Pelle? Und dann habe ich gedacht, wenn Gott in mich hineinkommt, das ist noch näher als Pelle. Und das will Gott, der will mir nicht auf die Pelle rücken, sondern er will in mich hinein, in uns hinein und aus uns heraus leben, in unsere Gedanken, Füße, Hände, in unserem Schweigen. Der will durch uns reden. Das sind so ein paar Gedanken, die ich hatte. Ich habe heute eine etwas außergewöhnliche Text, Lukas 3. Ich möchte euch heute einen sehr merkwürdigen Typen vorstellen. Der trägt keinen roten Nikolausmantel, sondern einen braunen Kamelhaarmantel. Der isst auch kein Lebkuchen mit süßem Honig, sondern Heuschrecken mit wildem Honig. Die sollen ja bekanntlich sehr gesund sein. Thomas, kannst ja mal der Katharina fragen, ob sie umsatteln will auf Heuschrecken. Okay, der schmückt auch keinen Weihnachtsbaum, sondern erklärt, die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt. Und der redet nicht vom holden Knaben im lockigen Haar, sondern vom Opferlamm Gottes, das für unsere Schuld stirbt. Das ist eine schrullige Gestalt, eine komische Nummer, der letzte der Propheten. Der Ankündiger und Wegbereiter dessen, der kommen soll. Ich rede von Johannes dem Täufer, wir haben es vorhin in der Ankündigung schon gehört. Die Menschen haben ihn für den Messias gehalten, für den Heiland, für den Erlöser, für den Retter. Das hat er weit von sich gewiesen. Ich bin's nicht, hat er gesagt, aber der nach mir kommt, der ist es und hat auf Jesus hingewiesen. Er kommt, der Messias. Der ganze Lebenszweck des Johannes scheint zu sein, dass er auf den hinweist, der kommt. Ich lese heute in Etappen den Bibelvers vor, die Bibelstelle vor, Lukas 3, Abvers 1. Es war im 5. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa. Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis und Lysianis regierte in Albanien. Ich weiß nicht, ob, kennst du dich da aus mit diesen Namen? Bist du da aus der Heimat?
Nicht? Die Nation ist Albanien.
Albanien, also noch nicht, gar, da war nichts dabei, ne? Na, ich kenne mich hier nicht so aus, okay. Hannas und später Kaiphas waren die Hohenpriester. Das liest sich so, als wollte Lukas den Historikern einen Gefallen tun und ein paar Daten liefern. Aber es ging um mehr. Gott kommt in eine konkrete geschichtliche Situation. Sein Heil beginnt inmitten menschlicher Machtstrukturen und Verhältnisse und setzt diese nicht schlagartig außer Kraft. Es geht beim Glauben nicht um zeitlose, allgemeine Wahrheiten, sondern darum, dass Gott in mein und in dein Leben ganz konkret kommt. Heute hier in Mainpressen am 5. Dezember 2021. Vers 3. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der in der Wüste lebte. Johannes verließ die Wüste und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. Johannes muss schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, dass er so unbequeme Sachen sagen kann. Bekehrt euch, ändert euch, kehrt um. Und die Leute drehen sich nicht empört herum und sagen, wir lassen uns doch nicht von einem Spinner verrückt machen und aus der Ruhe bringen. Nein, sie kommen in Scharen in die Wüste. Das lag sicher auch daran, dass er seine unbequeme Botschaft von Gott selbst bekommen hat. Johannes hält eine Bußpredigt. Das griechische Wort an dieser Stelle heißt so viel wie Umkehr. Bei der Buß, wie wir sie heute verstehen, geht es eigentlich mehr darum, dass uns etwas leid tut und man etwas bereut. Bei der Umkehr und Buße, die hier gemeint ist, geht es um viel mehr. Um eine Sinnesänderung und die konkrete Veränderung des Lebens, die daraus resultiert. Umkehr, Bekehrung heißt, ich drehe mich um und habe ein neues, ein anderes Ziel vor Augen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder täglich. Deshalb feiern wir auch Abendmahl, auch heute wieder, täglich. Wir müssen immer wieder umkehren. Warum? Weil wir immer wieder schuldhaft werden. Wir werden immer wieder von tausend Meinungen und Stimmen umworben. Jeder weiß, wie schwierig das ist, den so vielfältigen Stimmen zu widerstehen, die uns etwas anderes ins Ohr flüstern. Zutiefst sitzt der alte Adam und die alte Eva in uns. Luther hat mal gesagt, man kann den alten Adam zwar ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Tja, es kommt immer wieder vor. Immer wieder. Vers 6 und 4. Ab Vers 4 bis 6. Es erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Ich weiß nicht, ob der Klaus da bei dem Text hellhörig geworden ist, mit seinem Johannes die Wege wieder gerade zu machen, mit seiner Baufirma, aber es ist klar, dass hier Johannes kein Straßenbauprogramm, kein neues Straßenbauprogramm entwickeln will. Johannes zitiert hier aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Er will deutlich machen, wenn der Messias kommt, dann werden Hindernisse weggeräumt. Manche von uns sind ja im tiefen Tal, manche schon länger, wie Birgit und Dieter. Links und rechts kein Ausweg, kein Licht, keine Hoffnung, wenig Hoffnung, weil das Leben so schwer ist. Aber auch wir anderen. Wir haben für eine bestimmte Sache immer wieder gebetet und Gott hat immer wieder neu geschwiegen. Weil wir gute moralische Vorsätze hatten und dann doch wieder rückfällig geworden sind, wieder gefallen sind. Dann lass dir gesagt sein, dass dieses Tal erhöht werden soll. Nicht erhört, erhöht werden soll. Weil der kommt, ganz nach unten kommt. Vielleicht stehen auch hohe Berge zwischen dir und ihm. Berge voll Schuld, Hügel aus Hochmut, Überheblichkeit und Stolz. Wenn Jesus kommt, dann sollen diese Berge abgetragen werden. Dann macht er sich selbst an die Arbeit. Alles, was zwischen dir und mir und ihm steht, das nimmt er mit an sein Kreuz. Und der Weg ist frei, dass er zu uns kommen kann. Vielleicht gibt es manches krumme Ding in unserem Leben. Vielleicht läuft immer wieder etwas schief. Du bist Wege gegangen, die vielleicht nicht recht waren, die du heute bereust. Du hast Dinge gedacht und getan, die dir heute leid tun. Dann bitte Jesus, zu dir zu kommen. Er macht Krummes gerade und will unser Leben wieder zurechtbringen. Jesus Christus zeigt uns, dass die Täler nicht Täler bleiben müssen. Dass wir die Berge hinter uns lassen können. Dass die krummen Wege uns dennoch zu Gott führen können. Wir können das Gewesene sein lassen. Wir dürfen die Schuld vergangener Tage hinter uns lassen. Auch das feiern wir im Abendmahl immer wieder neu. Wir brauchen nicht immer auf die verlorenen Tage früherer Zeiten blicken und dem verlorenen Gestern hinterherzulaufen. Es gibt einen Neuanfang, der unbelastet bleiben darf vom Gestern. Vers 7. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er ging mit ihnen hart ins Gericht. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, dass Abraham euer Vater ist. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen Abrahams hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ein heftiger Text. Es war eine schlimme Zeit damals. Die Römer waren im Land, hatten die Macht. Das Volk war politisch und religiös zerrissen. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Die Sehnsucht nach Errettung und Erlösung war groß. Kein Wunder, dass Johannes so großen Zulauf hatte. Kündigte er doch allen Menschen an, den Messias, den Retter und Erlöser sehen zu werden. Aber Johannes ist von einem anderen Kaliber als die selbsternannten Weltuntergangs- und Welterlösungspropheten damaliger und heutiger Zeit. Er stößt die Tauf- und die Umkehrbereiten erst einmal vor den Kopf. Wie der ganze Johannes, so ist auch diese Predigt reichlich merkwürdig. Ich habe im 2. Timotheus 4 folgenden Text gefunden, fand ich sehr interessant, passend dazu. Predige das Wort, sei immer zur Stelle, nimm dein Amt wahr, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, zeige ihnen die Folgen ihres Tuns. Gib ihnen klare Anweisungen und tu das alles in Geduld, aber mit deutlichen Worten. Denn es kommt eine Zeit, da werden sie die gesunde, richtige Botschaft von Gott abwerfen, wie eine Last, die sie satt haben. Und werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer zusammensuchen und aufladen, die so reden, wie sie es gerne hören. Werden ihr Ohr von der Wahrheit abwenden und es begierig den Fantasien öffnen. Interessant. 2. Timotheus 4 zum Nachlesen. Statt mit Liebe Gemeinde beginnt er mit ihr Schlangenbrut. Und dann ist noch vom zukünftigen Zorn die Rede. Und vom ins Feuer gerufen werden. Das ist ein starkes Stück, was der Täufer da bringt. Stell dir mal vor, ich hätte heute Morgen hier im Gottesdienst ähnlich vom Leder gezogen. Also, wenn ich heute Morgen so gepredigt hätte, ihr Schlangenbrut, ich weiß nicht, was da, also mir, das ist nicht mein Vokabular, ich hätte mir wahrscheinlich was anderes Unhöfliches einfallen lassen können. Wer mich kennt, ist ja manche Frechheit von mir gewohnt. Aber was würde passieren? Helle Empörung auf allen Plätzen. Vielleicht würden manche von euch den Saal verlassen. Und schließlich haben wir uns nicht nötig, uns mit Schimpfworten und Beleidigungen an den Kopf werfen zu lassen. Und vermutlich bekäme ich auch ein paar Tage später von der Gemeindeleitung eine Einladung oder eine Vorladung, was mir eigentlich einfällt. Na, genau. Wo doch hier der Grundsatz gilt, alles dürfen, aber nichts müssen. Vielleicht denken jetzt einige von euch, Johannes konnte so steil reden, weil er ja seine Botschaft nicht aus sich heraus aus Wut gebracht hat, sondern von Gott persönlich. Bei Johannes gab es keine Beschwerde. Bei ihm hat auch niemand den Gottesdienst verlassen, obwohl er den Leuten wirklich heftig den Kopf gewaschen hat. Ganz im Gegenteil, der Strom derjenigen, die bereit waren, umzukehren, reißt nicht ab. Die Menschen sind in wahren Massen in seinen Gottesdienst gegangen. Und der fand nicht morgens in einer frisch renovierten Kirche statt, sondern am Tag in der heißen Wüste. In riesigen Scharen sind die Leute hinausgepilgert in die Wüste, um sich von Johannes anpflaumen zu lassen. Da ist doch ein starkes Stück. Eine Predigt muss doch schön und einladend, ausgleichend und tröstend sein. Aber bitte doch nicht aufregend, bitte doch nicht wirklich Buße und Korrektur predigen. Eine Predigt bei uns ist dann gut, wenn sie unsere Sicht der Dinge bestätigt. Das geht mir immer so. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn jemand da vorne was predigt, was ich denke, sage ich, richtig. Na, dann, na, das ist aber das Tragische. Das heißt, ich habe Menschen nur in meiner Schublade, in meinem Denken. Ich lasse Gott gar nicht zu, dass er außerhalb meiner Werte noch andere Werte, andere Maßstäbe, andere Wege für mich hat. Die einzige Bewegung, die nach einer Predigt akzeptieren, ist vielleicht Kopfnicken. Oder wenn einer mir die Hand gibt, sagt, die Predigt war gut. In Klammer, weil sie meiner Sicht entsprach. Wir lassen uns doch nicht verunsichern. Wir stehen doch nicht auf und ändern die Richtung, was wir denken, was wir tun, wie wir leben sollen. Noch nie was von physikalischen Gesetzen gehört. Die Masse ist träge. Eine Predigt ist fragwürdig, wenn wir durch sie hinterfragt werden. Was mir noch auffällt, es ist doch ein starkes Stück, dass Gott diesen großen Propheten, Johannes, den Täufer und den Vorläufer von Jesus, den, der die Menschen so zupackend ansprechen kann, ausgerechnet in die Wüste schickt. Am Anfang des Textes in der Bibel werden große Namen genannt. Der Kaiser Tiberius, der Gouverneur Pontius Pilatus, die hohen Priester Hannas und Kaiphas und so weiter. Aber Gott nutzt keinen dieser großen Namen, um seine Botschaft weiterzusagen. Sondern er benutzt einen Mann namens Johannes. Hannes. Irgend so ein Hansel. Mit den großen Namen sind wichtige Orte verbunden. Rom, die Hauptstadt der Welt. Oder Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Aber Gott nutzt nicht die wichtigen Orte, um die wichtigste Botschaft der Weltgeschichte vorzubereiten, sondern die Pampa, irgendwo unter der glühenden Sonne Israels, ist sein Schauplatz. Von Öffentlichkeitsarbeit scheint Gott ja überhaupt keine Ahnung zu haben. Wie kann man denn in der Wüste das Wichtigste dieser Weltgeschichte bekannt geben? Er nimmt einen Hansel, setzt ihn irgendwo in die Gegend und dann geht's los. Typisch für Gott. Typisch. Er passt nicht in unser Denken. Als sein Sohn auf die Welt kommt, dient ihm nicht der Kaiserpalast Rom als Unterkunft. Nein, eine Futterkrippe. Irgendwo in einem Kaff namens Bethlehem dient ihm als Quartier. In einem Felsen. Und als Gott seine große Rettungsaktion für die ganze Menschheit vollendet, da tut er das nicht durch einen strahlenden Sieger, der alles Unrecht beendet und das Paradies auf Erden errichtet, sondern durch einen armen Wanderprediger, der als Verbrecher verurteilt wird und grausam den Tod am Kreuz stirbt. Das ist auch einer der Gründe, dass viele Menschen, auch viele andere Religionen, mit diesem Jesus nichts zu tun haben können. Das ist doch kein Gott, der sich von Menschen ans Kreuz nageln lässt, der im Stall geboren wird. Das ist doch kein Gott. Aber so merkwürdig, in Klammer des Merkens würdig, handelt der lebendige Gott. In Vers 9 konfrontiert Johannes seine Zuhörer mit einer echten, heftigen Nachricht. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Droht Johannes jetzt seinen Zuhörern? Macht er ihnen Angst? Das Wort Angst kommt ja aus dem Lateinischen angustus, was so heißt wie Enge, Bedrängnis, Würgen. Wenn ein Arzt, zum Beispiel ein Zahnarzt, eine Diagnose stellt und sagt, Sie müssen dringend an der einen oder anderen Stelle sich behandeln lassen, dann stirbt der Zahn ab. Was ist das denn? Will der Arzt mir Angst einjagen, mich würgen? Der Zahn stirbt ab. Er will mich doch wach machen, mich auf Schlimmeres, vor Schlimmerem bewahren. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen, sagt Johannes. Diese Ankündigung ist kein religiöses Angstprogramm. Das ist logische Konsequenz. Es ist die Folge meines Handelns, nicht zu verwechseln mit Strafe. Wenn ich mir nie die Zähne putze, sie irgendwann vor Faulen absterben, dann ist das die Konsequenz. Dann ist das die Folge. Mit Strafe hat das nichts zu tun. Wenn ich Rauch und Lungenkrebs bekomme, bestraft mich ja Gott nicht mit Lungenkrebs. Es ist die Folge meiner Handlung. Wenn ich mich ständig ärgere, über alles Mögliche aufrege, den Ärger in mir Magengeschwüre aufkommen lässt und der Ärger außerhalb von mir Beziehungsgeschwüre entstehen lässt, ja Leute, dann ist doch logisch, dass dabei Menschen gesundheitlich, körperlich und auch beziehungsmäßig kaputt gehen und absterben. Johannes hat die Menschen in Bewegung gesetzt mit seiner knallharten Predigt. Er hat die Leute provoziert. Und provozieren heißt ja nicht ärgern, sondern herausfordern, herausrufen. Pro heißt für. Gott ist für uns. Gott ist für dich, 100%. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Umkehr, der Buße, sagt Johannes. Der Buß- und Betag wurde ja abgeschafft. Die Adventszeit war ursprünglich die ganze Adventszeit, eine Fastenzeit, eine Zeit der Besinnung, der Prüfung, der Korrekturen im Leben und der Umkehr. Es war eine Bußzeit. Die zentrale Frage der Adventszeit lautet nicht, wo gibt es die billigsten Geschenke und wo gibt es den schönsten Baum, sondern wo ist Buße bei mir angesagt? Wo ist in Verbindung mit Richtungsänderung, mit Denkänderung, mit Handlungsänderung. Die Buße, die wir praktizieren, die fällt auch keinem auf. Die findet, wenn überhaupt, im persönlichen Gebet statt und das fällt uns nicht so schwer. Das ist eine Buße, bei der jeder so weiterleben kann, wie er will. Aber genau das ist es nicht. Jesus ist doch nicht gekommen, um alles abzunicken, was wir tun, was wir anstellen. Er ist doch nicht gekommen, hat gesagt, ach, ihr seid sympathisch, bei euch fühle ich mich wohl, zu euch komme ich gern. Genau das Gegenteil. Als Gott, der Heilige Geist und Jesus in der Unendlichkeit auf unseren Globus geblickt haben, haben sie einen Schrecken bekommen. Gesagt, nein, da muss einer runter. Die müssen gerettet werden, die gehen doch zugrunde. Und dann ist Jesus Mensch geworden. Er ist Mensch geworden, weil wir an unserem Egoismus, an unserem Neid, an unserer Eifersucht, unserem Stolz kaputt gehen. Der Zahn stirbt ab, das Geschwür im Magen muss wegoperiert werden. Leute, werdet wach. Buße heißt, Gott fragen, was in meinem Leben nicht seinem Willen entspricht. Und dann muss ich erstens hinschauen, was nicht in Ordnung ist, und dann zweitens umkehren, das, was nicht in Ordnung ist. Und auch ändern lassen oder ändern. Auch das andere zu mir in Liebe sagen dürfen, was sich in meinem Leben ändern muss. Wie ist das mit dem noch schwelenden Streit, den du mit dir herumschleppst? Wie ist das mit deiner Eifersucht, wenn der andere mehr hat, mehr kann, intelligenter ist, sich mehr leisten kann? Wie ist das mit deiner Unbarmherzigkeit, wenn andere versagen? Wie ist das mit deinem Stolz, was du leistest, was du kannst und was du bist? Der Stolze ist einsame Spitze, wo der Schwerpunkt liegt auf einsam. Wie ist das mit der Vergebung, wo du versagt hast, schuldig geworden bist und nie ein Wort der Reue über deine Lippen gekommen ist? Und wie ist das mit der Vergebung, wo andere an dir schuldig geworden sind und du nicht bereit bist, ihnen zu vergeben? Wie ist das mit deiner Gottesbeziehung, deinem Gebet, mit dem Lesen in der Bibel? Mein Leben, Buße heißt, mein Leben neu auszurichten auf den lebendigen Gott. Ich persönlich brauche immer wieder diese Korrektur von Gott her und auf Gott hin. Ich brauche solche unbequemen Predigten. Ich brauche Korrektur. Und meine Erfahrung mit Gottes Operationsstil, die Operation macht keinen Spaß. Das ist keine Eventveranstaltung. Das ist auch kein gemütliches Beisammensein. Sie kann auch schmerzlich sein. Aber die Schmerzen sind doch wie bei einer Operation nicht das Ziel, sondern nicht zu vermeiden, wenn ich gesund werden will. Schmerzen bei Gott sind nicht zu vermeiden, wenn ich geistlich und menschlich gesunden will, wachsen will. Ich habe in meinen 55 Jahren Christsein die verschiedensten geistlichen und menschlichen Operationen durchlaufen. Was habe ich früher gelogen und getrickst? Was habe ich alles mitgenommen, ohne zu bezahlen? Da hat Gott heftig an mir arbeiten müssen. Da war viel Grobkorrektur nötig. Was war ich egoistisch und nur auf meinen Vorteil bedacht? Was war ich abhängig von Finanzen? Was war ich unbarmherzig, gerade mit denen, die etwas vorgespielt haben, die unecht waren? Ich musste lernen, auch die, die unecht sind, haben das Recht auf Barmherzigkeit. Das musste ich, wie vieles andere, erst schmerzlich lernen. Jetzt, wo ich 70 bin, bin ich nochmal ganz neu in die erste Klasse versetzt worden. Wer die Predigt von der Marion vom letzten Sonntag in Erinnerung hat, mit 70 nochmal in die erste Klasse versetzt worden. Ich lerne ganz neu Barmherzigkeit und Gelassenheit und Großzügigkeit. Das fällt mir nicht leicht, aber ab und zu blinkt so auf und denke, ach toll, das ist ein schöner Lebensstil, das ist eine schöne Charaktereigenschaft, die mir nicht entspricht und die ich einüben will, weiter einüben will. Nicht jeder ist oder war so kaputt wie ich und brauchte wie ich mehrere Vollnarkosen. Trotzdem hat Gott noch genug zu tun mit den vielen Feinkorrekturen bei uns. Der Gesundungsprozess wird erst im Himmel beendet. Wir werden nie perfekt hier auf Erden. Bis dahin werde ich noch so manche Operation in Anspruch nehmen müssen oder auch wollen. Gott ist liebevoll und sensibel und er weiß, wann er mir etwas zutrauen kann an Behandlung. Und die Erfahrung, die ich mache, Gott verändert uns nicht von heute auf morgen. Er lässt uns immer wieder Ruhepausen, aber dann geht's wieder weiter. Ich kann mich den Operationen Gottes, den Korrekturen, andere auch entziehen, sie verdrängen oder abwehren. Was hat der mir denn zu sagen? Wer bin ich eigentlich? Soll er selbst erstmal sehen, wie er zurechtkommt? Johannes hat die Menschen in Bewegung gesetzt damals. Eine große Bewegung ist entstanden, eine Bußbewegung. Und die wurde ganz konkret, wie Buße immer ganz konkret wird. Was sollen wir tun, haben die Menschen nach der Predigt gefragt. Sie haben nicht gefragt, was sollen wir glauben, sondern was sollen wir tun. Vers 10 bis 14. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun, erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihn Johannes. Das ist ja nicht gerade ein Weltverbesserungsprogramm. Aber gerade da liegt die Brisanz. Ideale, die kann man sich vom Hals halten. Das schaffe ich sowieso nicht. Über Lebensprinzipien kann man Bücher schreiben. Und über Reformen kann man Kongresse halten. Johannes fordert auf, das Naheliegende zu tun. Sie haben gemerkt, dass Umkehr auf der einen Seite ein geistlicher Akt ist, dass man das Alte hinter sich lässt, um sich an Gott neu zu orientieren. Aber sie spüren, dass diese Umkehr auch Konsequenzen hat. Was sollen sie jetzt tun? Die Besitzer bekommen ein neues Opferprinzip genannt. Seither war es üblich, in Israel den Zehnten zu geben. Das ist schon aufregend genug und auch für manche sogar ärgerlich. Aber nun wird die 50% Opferregelung eingeführt von Johannes. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. 50%. Die 50% Opferregelung deutet ja auf etwas ganz anderes hin, dass wir zu 100% unserem Herrn gehören sollen. Die Frage ist nicht, wie viel opfern wir an Geld oder so. Die Frage heißt, wie viel von den Geschenken Gottes, vom Reichtum an Gütern, vom Reichtum an Häusern, vom Reichtum an Kraft und Verstand verbrauchen wir für uns, nehmen wir für uns? Gott gehört alles, was wir haben es nur wegen ihm. Wenn Jesus unser Leben beurteilt, wird er uns ein paar ganz einfache und kleine Fragen stellen. Warum hast du mich nicht besucht, als ich krank war? Warum hast du dem kleinen Kind nicht über die Straße geholfen? Warum hast du mir nichts von deiner Zeit gegeben? Lauter Kleinigkeiten. Am Ende an der Kasse ergeben sie trotzdem eine erhebliche Summe. Die Schlussrechnung unseres Lebens wird sich aus lauter kleinen Posten zusammensetzen. Vielleicht fällt euch auf, was er nicht sagt. Er sagt nicht, gründet eine neue Gemeinde. Er sagt nicht, wendet euch den Essenern zu, die als Gemeinschaft des Lichtes sich zurückziehen von der Welt, die Esoteriker der damaligen Zeit. Er ruft sie nicht aus ihren Verhältnissen und ihren Berufen heraus. Zöllner können Zöllner bleiben. Soldaten können Soldaten bleiben. Solche, die zwei Hemden haben, also die Reichen der damaligen Zeit, die müssen nicht alles verkaufen. Geschäftsleute bleiben Geschäftsleute. Bauern bleiben Bauern und Beamte Beamte. Es ist noch nicht zu spät, unserem Leben eine neue Richtung zu geben. Es ist noch nicht zu spät, das Naheliegende zu tun. Den Brief zu beantworten, der schon lange in meiner Schublade liegt, den Besuch zu machen, den ich schon lange mir vorgenommen habe, die Spende zu überweisen, das Ich liebe dich zu sagen, denn kein Mensch weiß, wie oft dazu noch Gelegenheit ist. Ich fasse zusammen, 4 Punkte. Erstens, bewusstes Abwenden von Sünde, trennen, einen anderen Weg gehen. Zweitens, das Gewesene gewesen sein lassen, die Schuld vergangener Tage hinter sich lassen, fröhlich den Neuanfang starten, unbelastet vom Gestern. Drittens, dankbar und mutig die Ermahnung oder Korrektur anderer annehmen, sich den Herausforderungen stellen und Gott unterstellen, dass er damit nur das Beste im Sinn hat. Und viertens, das Naheliegende zu tun, ein Herz für andere bekommen. Teilen, Zeit teilen, Liebe teilen, Geld, Kraft teilen, sich selbst mitteilen. Amen. Wer das nochmal nachlesen will, Ich melde es euch gerne zu. Ihr müsst es mir dann nur noch mal sagen. Ein paar kurze Zeiten der Stille. Ich schließe dann mit einem Gebet. Herr, komm du uns ganz nah. Komm du in uns hinein. Verändere uns in dein Bild. Amen.